Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum AVD Motor- und Sportmagazin. Wie der Vater, so der Sohn. Das trifft heute ganz gut zu als Überschrift für unsere Sendung, denn wir haben zwei erfolgreiche ehemalige Rennfahrer mit ihren Söhnen hier zu Gast. Einmal im Studio begrüße ich den ehemaligen WRC-Fahrer Armin Schwarz und seinen Sohn Fabio. Und dann haben wir zugeschaltet den ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher und seinen Sohn David. Ein herzliches Hallo. Gucken wir mal, ob die Verbindung auch schon steht. Hallo, ihr beiden. Von wo aus seid ihr uns zugeschaltet?
Wir sind gerade zu Hause in Salzburg.
Das ist wunderbar.
Also gerade ganz angekommen, besser gesagt.
Gerade für die Sendung rechtzeitig. Wir haben viel heute Abend vor, Väter und Söhne im Motorsport, das also unsere große Überschrift. Und da geht es dann darum, wie es eigentlich ist, wenn Rennfahrerkids schon bei der Geburt Benzin im Blut haben. Wollen wir natürlich besprechen, was können da die Väter unterstützen, was erwarten die Söhne. Und das Ziel der Träume im Rallye-Sport ist die WRC. Da wird auch schon von den jungen Wilden aktuell kräftig mitgemischt. Und dann schauen wir auch noch in die DTM, drittes Rennwochenende. Was war los im belgischen Zolder? Also, das heute Abend. Fabio, die Frage an dich. Wie oft warst du eigentlich schon im Fernsehstudio?
Das ist das erste Mal.
Das erste Mal. Ist doch wunderbar, die Premiere hier bei uns zu haben. Der Papa ist dabei, ist der letzte deutsche WM-Sieger, also bei einem Rennen bei der WRC, Armin Schwarz. 1991 war das in Spanien. 122 Rallyes gefahren, einen Sieg geholt und jetzt tritt der Sohn eben in die Fußstapfen. Fabio, du bist 16 Jahre alt, fährst deine erste volle Saison im Baltic Rally Cup. Darüber werden wir auch gleich noch sprechen. Und zu Ralf Schumacher, ja, muss ich natürlich nicht mehr so viel sagen. Vorstellen, ehemaliger Formel-1-Fahrer mit 180 Grand Prix, 6 Siegen und jedem Motorsport-Fan bekannt. Der Sohn David, 19 Jahre alt und arbeitet auch schon gewissenhaft an seiner Karriere, fährt die zweite Saison in der Formel 3 und wir wollen natürlich so ein bisschen heute rausfinden, was können dann eben die Väter auch dafür tun, die Jungs zu unterstützen und wie viel Unterstützung wollen die Söhne eigentlich haben. Fabio, einmal starten wir jetzt mal mit dir, weil du oder ihr beide ganz aktuell aus Riga gekommen seid. Was hast du gemacht? Du bist Rallye gefahren.
Ja genau, wir waren zur zweiten Lauf der litauischen oder zu unserer Meisterschaft in Lettland. Und ja, wir waren bei der Rallye Rokiskis. Eine sehr, sehr schwierige Rallye. Sehr, sehr schnell und viele blinde und Kuppen und Kurven. Und konnten dort den dritten Platz in der Klasse sichern und den 21. im Gesamt.
Wie schlägt sich der Sohnemann aktuell?
Sehr gut. Also wir sind ja nicht ohne Grund in das Baltikum. Zum einen, weil er dort schon Rallyes fahren darf ohne Führerschein. Und zum anderen, weil dort die Rallyes alle am Schotter ausgetragen werden. Und Schotter und loser Belag ist eigentlich der Grund oder Untergrund, den man zum Rallyefahren benötigt. Und diesbezüglich macht er das sehr gut.
Und das muss man tatsächlich einmal erklären. Mit 16 Jahren hast du eben die Schwierigkeit, dass du nicht überall fahren kannst. Und deshalb fährst du gerade im Baltikum und sammelst da deine ersten Schritte. Das ist sozusagen die einzige Möglichkeit, die dir gerade bleibt in deinen jungen Jahren.
Ja genau, also in Deutschland darf man ja erst mit einem Führerschein Rallye fahren. Weil ja zwischen den Wertungsprüfungen, die abgesperrt sind, muss man ja auf der öffentlichen Straße fahren. Und weil man keinen Führerschein hat, darf man in Deutschland noch nicht Rallye fahren. Und in Lettland gibt's und Estland und Litauen im Baltikum gibt es eine spezielle Regel. Man darf mit 14 schon Rallye fahren. Der Beifahrer muss aber über 21 Jahre alt sein und einen Führerschein haben. Und der fährt dann die Zwischenetappe auf der öffentlichen Straße. Und vor der Prüfung wechseln wir dann wieder. Und dann fahre ich diese Wertungsprüfung, die abgesperrt ist. Und nach der Prüfung wechseln wir wieder und er fährt wieder die öffentliche Etappe.
Okay, also tatsächlich sind da noch so ein paar Hürden dann zu bewältigen, aber es ist ja an sich schon mal herausragend, dass du in so jungen Jahren da eben schon deine ersten Schritte machen kannst. David ist da schon ein bisschen weiter, fährt eben schon die zweite Saison in der Formel 3 und David, das läuft im Moment richtig gut, neues Team. Und wie würdest du selbst momentan die Lage beschreiben?
Naja, ich denke, seit Red Bull Ring nach dem ersten Sieg jetzt in Budapest lief es ganz gut. In allen drei Rennen haben wir Punkte gesammelt und ja, ich bin ziemlich zufrieden, so wie es läuft. Und ich hoffe, dass wir jetzt das Momentum mitnehmen können und dann für die nächsten paar Rennen auch wieder stark sind.
Aber das ist doch tatsächlich, also im Vergleich dann zur vergangenen Saison, dieser erste Rennsieg und das dann auch bestätigen zu können, hast du selbst den Eindruck, da ist jetzt auch so ein Knoten geplatzt, es geht tatsächlich auch in die richtige Richtung?
Ich denke schon, ja, auf jeden Fall. Mental hat es mir deutlich weitergeholfen. Der Sieg hat natürlich erstmal Steine von den Schultern genommen. Macht es dann auch einfacher, wieder Spaß zu haben. Wenn man vorne mitfährt, macht es immer mehr Spaß. Ich glaube, da kann mir jeder Rennfahrer zustimmen. Und ja, jetzt in Budapest habe ich einfach das gemacht, was ich sehr gerne mache. Habe dabei Spaß gehabt und habe dabei das Beste gegeben. Und das hat gut funktioniert. Jetzt schauen wir weiter, dass es auch in Spa, Zandvoort und in der USA weiterhin gut läuft. Und dann denke ich, dass wir noch gute Punkte sammeln können für die Meisterschaft.
Ja, also das klingt sehr vielversprechend. Ralf, da war dann eben auch ein Teamwechsel mit drin, auch in der vergangenen Saison sogar das Team gewechselt. Was hat das ausgelöst, da jetzt einfach auch sozusagen den richtigen Rennstall gefunden zu haben? Und was sehen Sie als Gründe an, dass es für David jetzt im Moment so gut läuft?
Ja, und ich muss fairerweise sagen, ich habe das Thema etwas unterschätzt. Der Plan war auch ursprünglich anders mit dem alten Team. Und das war ein großer Fehler meinerseits. Da konnte er eigentlich wenig für, weil er auch da im Team der Schnellste war immer. Aber das Team war halt einfach leider nicht in der Lage, das so umzusetzen. Mit dem neuen Team ist eine andere Geschichte. Ist eins der Top 3 Teams zur Zeit in der Serie. Und da muss man auch sagen, war ein bisschen Fashion Barcelona, wo er in Führung war und dann ein übermotivierter Kollege, der in dem Fall leider seinen Kopf zu Hause gelassen hat, also wie sie dazu gemacht hat, ihn einfach von der Strecke gefahren hat. Das war sehr schade. Und die Formel 3 ist, hat ein großes Problem, es sind sehr, sehr viele junge, übermotivierte Fahrer, 30 davon, und dann hat man ja noch Reverse Grid, das heißt, wer im Qualifying vorne ist, muss als 12. losfahren. Und dann hat man natürlich auch sehr, sehr viele Unfälle und Unwägbarkeiten, die die Jungs da über sich ergehen lassen müssen. Und das Ganze für rund 1,2 Millionen Euro im Jahr. Da macht die FIA nicht alles richtig, aber es ist, wie es ist. Und dann muss man das Beste draus machen.
David, siehst du das selbst so, dass da einfach viele Faktoren dann mit reinspielen, die man vielleicht dann auch gar nicht selbst so in der Hand hat, aber man muss sich da in gewisser Weise durchboxen?
Auf jeden Fall, ja. Es ist zwar eine Meisterschaft, wo die Autos alle gleich sind, mit denselben Motoren, aber alles gleich ist es nicht. Es gibt viele Sachen, die das Team besser machen kann. Man kann viel am Auto ändern, was es dann natürlich auch teamabhängig macht. Dazu kommt auch noch, dass nicht alle Motoren gleich sind. Es wird zwar gesagt, und die Motoren sind so gleich wie möglich, aber sie sind nie hundertprozentig gleich. Deswegen, es macht es nicht einfacher, aber klar, als Fahrer, man muss das Beste daraus machen. Und ich bin der Meinung, dass man am besten im Team vergleichen sollte, wo man fährt.
Mhm. Und gibst du dann innerhalb des Teams auch sozusagen die Verbesserungsanregungen oder macht das dann überwiegend Ralf?
Naja,
ich habe damit gar nichts zu tun.
Gar nichts
anderes. Ja, also ich denke, als Fahrer muss man auch dem Team beweisen, dass man es möchte und dass man richtig Gas gibt dafür. Und dann ist das Team auch mit dabei. Ich meine, kein Team will am Ende des Jahres ganz unten stehen in der Meisterschaft. Alle wollen gewinnen. Und auch so ist es bei Trident. Sie geben viel Gas, sie geben sich viel Mühe, die machen einen tollen Job. Und deswegen denke ich, dass es gut funktionieren kann.
Mhm. Wie viel lässt sich da irgendwie auf den Rallye-Sport übertragen? Ist das wirklich eine ganz andere Welt und hat man mit solchen Themen da eigentlich überhaupt nicht zu kämpfen, weil man da viel mehr sozusagen auf sich gestellt ist?
Ja gut, man hat sein eigenes Auto. Am Anfang muss man sich eher ein Auto mieten. Es ist schwer am Anfang in ein Cockpit gleich zu kommen. Aber es gibt schon im Reglement, wie auch im Formelsport, gleiche Dinge, wo man einfach das Beste daraus machen muss. Und ja, das ist so, ich glaube, die einzige Relation, die man sehen
ja
kann.
Aber auf alle Fälle muss man sozusagen sehr viel sukzessive immer dran arbeiten und im wahrsten Sinne des Wortes dran schrauben. Und interessant ist ja auch eben, wenn die Eltern so viel Talent weitergeben, dann liegt es ja auch nahe, dass die Söhne dann ähnlich einen Beruf in diese Richtung anstreben. Und das ist im Motorsport auch keine Seltenheit. Da gab es auch das ein oder andere sehr prominente und erfolgreiche Beispiel.
Für Family Affairs in der Formel 1 gibt es schon eine Ahnentafel. Angefangen von 60er-Jahre-Legende Graham Hill, dessen Sohnemann Damon zum Star der 90er wurde. Sie sind eines von nur zwei Vater-Filius-Duos, in dem beide den Titel holten. Das gelang sonst nur noch den Rosbergs. Vater Keke wurde gar erst Rallye, dann Formel-1-Weltmeister. 2016 raste auch Nico zum Sieg in der Fahrerwertung. Führender in der Vaterwertung ist natürlich Michael Schumacher. Dessen Erfolge halfen mit Sohn Mick die Tür zur Formel 1 zu öffnen.
Für uns ist es eine große Ehre, den Namen Schumacher zurück in die Formel 1 zu bringen. Michael ist ja eine Legende. Und jetzt den Sohn hier zu haben, ist für mich oder für das ganze Team Haas eine Freude.
Früher gab es die Brüder Michael und Ralf und auch die jüngste Schumacher-Generation ist doppelt vertreten im Rennsport. Ralfs Sohn David feierte gerade seinen ersten Sieg in der Formel 3. Die Staffelstabübergabe gelingt aber nicht nur auf Asphalt. Auch Ex-Rallye-Weltmeister Armin Schwarz schickt nun seinen Sohn Fabio ins Rennen. Gute Gene, gute Tipps oder gute Kontakte. Woran liegt es, dass man erfolgreiche Vater-Sohn-Kombos nirgendwo häufiger findet als im Rennsport?
Ja, das können wir jetzt hier natürlich erörtern. Ralf, ich würde gerne einmal starten damit, war es eigentlich Ihr Wunsch, dass David auch Rennfahrer wird?
Meiner?
Ja, also war das sozusagen auch in Ihrem Sinne?
Kann ja gar nicht meiner sein.
Naja, das kann ja schon die Vorstellung sein.
Ich weiß ja nicht, ob Sie haben ja wahrscheinlich noch keine Kinder, aber die machen das schon selber und die sehen das so und dann unterstützt man das Vater oder nicht. Ich habe zumindest nichts dagegen gehabt, aber man kann ja kein Kind zu irgendwas bewegen, man unterstützt ein Kind lediglich und gerade beim Motorsport ist es eine ganz spezielle Geschichte. Ich glaube, das sollte auch gar nicht sein, sondern das muss ja von einem selber kommen, weil das ist am Anfang ja alles lustig im Kartsport, auch da geht es aber sehr schnell, wird es ernst und da ist auch sehr viel Verzicht mit inbegriffen. Mal ganz den finanziellen Aspekt da raus, sondern das Kind muss ja dann wirklich, die anderen Kinder gehen spielen, er ist auf der Kartbahn am Wochenende und muss dann noch nachher in den Ferien irgendwie die Schule nachholen.
Dann frage ich doch direkt, David, wann und warum ist denn der Wunsch entstanden, selbst Rennfahrer zu werden?
Das ist eine schwierige Frage, das ist schon so lange her, da kann ich mich kaum dran erinnern. Es hat irgendwann im Kart begonnen, da hat es noch alles Spaß gemacht, wie Papa schon gesagt hat. Da macht man das noch ein bisschen zum Spaß, mal auf der Kartbahn einfach nur fahren, sich mit Freunden betteln, sage ich mal. Und dann irgendwann, als es dann so in die letzten zwei Jahre vom Kartsport ging, da hat man dann schon gesagt, okay, vielleicht, wenn man sich jetzt nochmal anstrengt, gute Punkte holt und vielleicht auch vorne mitfährt, dann könnte es auch weitergehen. Ja, und dann kam der Sprung in die Formel 4, da lief es ganz gut und ja, dann kommt das eine zum anderen.
Das heißt also einfach total früh schon an den Motorsport rangeführt, was natürlich verständlich ist. Armin, und trotzdem frage ich hier auch, wie war die Vorstellung? Also man hat einen Sohn, man weiß, man könnte da viel sozusagen mitgeben, damit er in die genau gleiche Richtung geht. Haben Sie das so geplant?
Also da schließe ich mich den Ralf an. Also ich glaube, dass du das gar nicht planst als Vater, sondern die wachsen einfach mit rein. Das ist ein Familienleben, das natürlich, wenn man selbst Rallyes fährt oder Rennen fährt, dann ist die Familie mit einbezogen und wir haben sehr viele Wochenenden bei Rallyes verbracht. Meine Frau, meine Kinder, meine Tochter, mein Sohn. Und diesbezüglich wachsen die natürlich ein Thema rein. Und dass Jungs dann unter Umständen einfach dem Auto zugetan sind und auch mit Geschwindigkeit, mit dem Geräusch, mit der ganzen Emotion was zu tun haben wollen, das liegt, glaube ich, immer nahe. Aber gezielt, dass ich sage, ja, er sollte Rallyefahrer werden oder er sollte im Motorsport irgendwas machen, was mit Geschwindigkeit zu tun hat, da bin ich voll beim Ralf. Das ist so, damit man einfach auch hier als Vater dann auch ein bisschen abwägt und sagt, das ist ja nicht ganz ungefährlich, das hat sehr viele Entbehrungen und das wissen die jungen Kerle noch nicht bis zu dem Zeitpunkt, bis sie einfach dann einmal wirklich in dieser Mühle drin sind, damit es auch professionell werden muss und man muss sich dann anstrengen, man muss auf viel verzichten und dann stellt man fest, da ist doch sehr viel Verzicht.
Aber das ist ja der interessante Punkt, also dieser Werdegang. Am Anfang, wie war das für dich? Was hat dir Motorsport schon als kleiner Junge immer bedeutet? Du kanntest das eben von deinem Papa. Wie hast du ihn damals schon sozusagen in Verbindung mit Motorsport erlebt? Wie war das für dich, als du noch kleiner warst?
Ja, als ich kleiner war, da eigentlich sind wir nur im Servicepark gewesen und das war wie ein Spielplatz für mich. Also ich bin da rumgerannt, hatte Spaß mit Freunden und richtig gemerkt, damit der Papa eigentlich was sehr Spezielles da macht, ist mir erst aufgefallen, wo ich mal bei ihm mitgefahren bin im Rallye-Auto. Wenn man das erste Mal mitfährt, das ist total faszinierend. Also einfach die Schaltarbeit, das Lenken, das Fahren, das fasziniert einen unglaublich. Und dann bin ich einfach selber Fan geworden vom Rallye-Sport. Und ja, einfach durch die Fahrschule oder Winter-Rallye-Schule vom Papa konnte ich natürlich auch schon früh selber fahren. Ja. Und da war das dann am Anfang mehr Spaß, als wie jetzt zu wissen, man möchte mal Rallye-Weltmeister zu werden. Aber ich denke, man über die Zeit merkt man einfach, okay, es läuft gut und das könnte auch was werden.
Ja, also diese Faszination Motorsport ist dann natürlich in beiden Familien, vor allem in erfolgreichen Rennsportfamilien natürlich gegeben. David, hast du denn damals ja das, was dein Vater erreicht hat im Motorsport, schon so wahrnehmen können und demnach auch sozusagen eine Bewunderung dazu gehabt? Oder hast du das in jungen Jahren noch gar nicht so richtig begreifen können?
Also das ist echt eine unfaire Frage. Was soll ich jetzt sagen?
Nicht wirklich. Als er mit der Formel 1 aufgehört hat, war ich 6 Jahre alt. So lange kann ich mich gar nicht mehr richtig zurückerinnern. In der DTM war ich vielleicht 1-2 Mal dabei, in der Formel 1 glaube ich sogar nie. Deswegen, ich habe da nie wirklich irgendwas zu sehen können, oder ich habe es vielleicht mal im Fernsehen geschaut, aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Okay, dann ist ja auch interessant, dass man dann tatsächlich erst spät auch sozusagen diesen ganzen Motorsport-Erfolgskosmos auch wahrnimmt. Das heißt, Ralf an der Stelle, an welchem Punkt gab es dann sozusagen den Moment, dass der Sohn kommt und sagt, ey, ich kann das eigentlich ganz gut, mir macht das Spaß, ich will da auch gerne erfolgreich sein, um dann sozusagen schon auch mal so ein bisschen diesen ganzen Kosmos aufzuzeigen und vielleicht auch Grenzen aufzuweisen. Und das, was Armin auch gesagt hat, von wegen, das ist dann auch mit Entbehrungen und mit ja, gewissen Schwierigkeiten verbunden.
Ja, also erstmal muss ich sagen, das muss ich wirklich mal festhalten, der Motorsport und das zum Thema Gefahr. Wir haben ja das große Glück auf der Rundstrecke und das ist ja nach mir, war das vor mir schon, während mir und nach mir nochmal viel größer. Wenn ich das mit Rallye vergleiche, ich würde mir die Hosen machen, ich hätte mich eben nicht neben ihn gesetzt, bin ich ganz ehrlich, ich würde mich neben niemanden auf dieser Welt setzen, wenn die da durch die Wälder teilweise fahren. Ich finde das unglaublich, was die Rallye-Leute da entlang den Bäumen machen. Also Chapeau, wenn man sowas machen will. Was den David betrifft, das war auch ein Prozess. Der war ja nicht geplant. Wir sind Bambini gefahren, okay, das ist natürlich Spaß gewesen. Kart war auch eigentlich noch Spaß bis zum Zeitpunkt, bis es dann mal international wird. Dann verbringt man natürlich nicht nur eine Woche oder ein Wochenende auf der Strecke, sondern mehrere gleich. Und dann fällt man irgendwann an, wirklich auch die Schule teilweise online zu machen und nachzuholen. Und dann kommt da der Punkt, wo der Kleine sagt, okay, also doch, das möchte ich jetzt unbedingt. Dann steht man als Vater da und sagt, naja, du hast den ganzen Mist angefangen. Jetzt gucken wir halt, dass wir es irgendwie weitermachen. Und wenn das dann noch erfolgreich ist, dann macht man das natürlich weiter. Und eins muss man auch sagen, und ich glaube, das kann mir die Jungs im Studio bestätigen, diese Kombination mit Familie oder Vater, Sohn, die Wochenenden auf der Rennstrecke zu verbringen, egal wo, das ist einfach was Schönes, das schweißt zusammen, das ist einfach ja, ein tolles Erlebnis und man hat halt viel Gemeinsames.
Das gebe ich gerne mal hier so in die Runde. Also es ist dann einfach eine Leidenschaft und eine Gemeinsamkeit, die so prägt, dass es sozusagen einfach positiv behaftet ist, oder?
Das ist sehr positiv behaftet und das hat der Ralf schön beschrieben, das ist so. Meine Frau sagt immer, das ist ein Männerausflug. Es ist ja auch so, man beschäftigt sich mit Technik, mit Fahrtechnik, mit dem Umstand bei Ihnen auf der Rennstrecke, bei uns im Training oder bei den Rallye selbst. Wir verbringen sehr viel Zeit und sprechen über Strecken, über Einstellungen, welche Reifen werden gefahren. Der Aufschrieb ist ein Thema, weil im Gegensatz zum Rennfahren verbringen wir ja, oder beim Rallyefahren bist du ja alleine auf der Strecke mit einem Beifahrer. Mhm. Und du bist als Team im Auto und erstellst als Team im Prinzip einen Aufschrieb. Du beschreibst deine Strecke und so weiter. Und da kann ich noch teilhaben, ich kann noch mithelfen. Aber das ist auch immer irgendwas, wo ich dann einfach den Fabian lassen werde, dass er das selbst tun muss, selbst einschätzen muss. Und das ist sicher beim Rallyefahren unbedingt wichtig, damit man auch die Gefahren richtig einschätzt, weil wir keine Stürzräume haben.
Aber dann auch nochmal, weil Ralf sagt, er wird sich niemals da daneben setzen. als Papa auch zu wissen, das ist eigentlich Wahnsinn, was da die Autos sozusagen, wie man die Autos da im Griff haben muss. Und dann sitzt da der Sohn in so, ja, also mit dabei. War da nie irgendwie eine Hemmschwelle?
Nein, weil ich glaube, als Rallyefahrer geht man auch mit dem Risiko anders um und wir kalkulieren unser Risiko, glaube ich, doch etwas anders wie Rennfahrer auf der Rundstrecke, weil wir einfach den Umstand nicht kennen, dass wir Sturzräume haben. Und diesbezüglich muss ich das Risiko immer anders einschätzen und besser wahrscheinlich kalkulieren und auch Unwägbarkeiten mit in Betracht ziehen. Aber nichtsdestotrotz, das Rallyefahren hat Unwägbarkeiten, hat keine Sturzräume und es sind Strecken wie beim normalen Straßenverkehr und es spielt auch keine Rolle, wie das Wetter wird. Es wird immer gefahren und das ist aber auch die Herausforderung vom Rallyefahren, was das Ganze für uns so interessant macht.
Jetzt muss man aber auch dazu sagen, also Fabio, du fährst.
Ich finde es unglaublich, sorry, dass ich was sagen darf. Ich finde es immer unglaublich und für mich sieht das von außen gar nicht so aus, als wenn ihr ein anderes Risikomanagement habt. Das sieht irgendwie viel, also für mich sieht es unglaublich aus und ich sage es nochmal, ich habe da größten Respekt vor, ich habe das mal versucht. Nicht mein Ding, hätte ich auch nicht die Fahrzeugkontrolle für wahrscheinlich, aber ich finde es unglaublich, muss ich ganz ehrlich sagen.
David, wie siehst du es? Würdest du dich in so ein Rallye-Auto mal reinsetzen?
Ich würde es vielleicht mal ausprobieren, aber schneller als 120 würde ich wahrscheinlich nicht fahren. Also ich finde das auch, wenn man sich da ab und zu mal so ein paar Sachen anschaut, das ist schon wirklich krass, wie schnell man da ist zwischen den Bäumen und da sind ja wirklich keine Auslaufzonen. Wenn man da Unfälle sieht, da denkt man, okay, dass der überhaupt noch lebt, ist echt ein Wunder. Also ich glaube, das würde ich mir auch zweimal überlegen, da neben einem zu sitzen.
Interessant, oder? Fabio, wie siehst du es denn? Also hast du das Gefühl, dein Sport ist besonders gefährlich oder würdest du gleichzeitig sagen, in so einem Formelauto mit den Geschwindigkeiten, das wäre vielleicht dann andersrum nichts für dich? Wie schätzt du es ein?
Also ich denke, beide Sportarten oder beide Motorsportzeiten sind sehr gefährlich. Aber ich muss sagen, für mich ist es das geilste Gefühl, mit 180 durch den Wald zu fahren und zu wissen, überall ist man total am Limit. Aber man schafft es doch irgendwie durch die Kurve. Weil das ist am Ende vom Tage das beste Gefühl für mich.
Ich glaube, genau die Einstellung muss man einfach mitbringen für den Sport, oder? Also der Papa nickt.
Ja, also gefährlich hört sich immer so negativ an. Ich meine nicht gefährlich, aber es ist halt einfach Wahnsinn, das zu sehen, was er eben sagt. Ja, mit 180 an einem Baum vorbei. Wir bei der FIA diskutieren ja über jeden Sturzraum, den wir haben können, über Protection und so weiter. Und das finde ich so faszinierend. Gefährlich ist grundsätzlich alles gefährlich. Kann auch sein, wenn ich mit dem Auto, mit dem Fahrrad über die Straße fahre. Leider Gottes sehen wir das täglich.
Ja, und jetzt kann man aber auch dazu sagen, Fabio, also du bist ja jetzt schon sehr erfolgreich gefahren in diesem Sommer, allerdings auch mal abgeflogen. Also ihr seid da über einen Stein gekommen und dann hat es euch das Auto auch mal umgedreht. Armin, sowas dann mitzuerleben, geht da der Puls hoch?
Ja, der Puls geht sicher hoch, wenn du erst mal hörst, damit das Auto nicht mehr fährt oder dass es einen Unfall gegeben hat. Aber für uns, also als Rallyefahrer geht es immer darum, wie schnell ist die Geschwindigkeit. Natürlich umso schneller und umso höher die Geschwindigkeit ist, umso mehr kann auch passieren. Aber wenn das Geschwindigkeiten sind, weil David gerade gesagt hat, um die 120, ja, 120 kann auch schon schnell sein, aber das sind eigentlich Geschwindigkeiten, die Autos sehr gut abkönnen, die haben sehr hohen Sicherheitsstandard und diesbezüglich, das war eine langsame Kurve und ja, da kam der Puls auch ganz schnell wieder runter, weil auch nicht viel Schaden am Auto war und die Kurve einfach langsam war.
Das heißt, es hat euch langsam gedreht?
Ja, aber wie Slow Motion im Endeffekt. Also ich habe noch alles im Kopf und wir sind dann auch noch ins Ziel gefahren, aber Schaden war leider zu groß.
Okay, ja, also es ist aber auch interessant, dass sozusagen die Formelfahrer, also Formel 1, Formel 3, Respekt vor dem Rallye-Sport haben, wo natürlich auf der Formel-Rennstrecke noch ganz andere Geschwindigkeiten hingebrettert werden. Aber da sieht man mal, dass sich doch nicht alles sozusagen, dass jeder sich in der anderen Rennserie dann auch wohlfühlen würde, was ja dann auch gut ist. Aber Fabio, zu dir, du machst auch eine Ausbildung zum Mechatroniker. Hast du demnach auch noch so ein Plan B für deine Karriere oder wo soll es für dich hingehen?
Ja, also ich denke, es ist gut, wenn man neben dem, es ist ja noch kein Profisport für mich, neben dem Aufbau vom Profisport etwas noch Normales betreibt und einfach Mechatronik hat mich schon immer interessiert oder die Technik vom Sport und ich denke, es hilft mich auch sehr, sehr weiter im Rallye-Sport, wenn man einfach mit den Ingenieuren redet und er redet über Dämpfer oder über die Technik vom Auto und man weiß genau, was er meint.
Ja, aber dein Ziel, wenn du es formulieren würdest, wo möchtest du hin? Was möchtest du dann wirklich als Beruf machen?
Also Ziel ist ganz klar, Rallye-Weltmeister zu werden. Das ist Ziel und ich glaube, es ist ein sehr langer Weg, sehr harter Weg. Aber ich werde alles dafür geben und ja, das ist das Ziel.
Das ist aber ein klares Ziel. Hört das da Papa gerne?
Ja, also wenn er Ziele definieren kann, werde ich natürlich unterstützen, soweit wie es geht. Aber wie er richtig sagt, der Weg ist hart und man braucht auch immer den richtigen Platz im Auto, den richtigen Unterstützer, auch den richtigen Zeitpunkt. Aber ein Ziel zu definieren und das möglichst früh, möglichst genau, finde ich gut.
Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, ob David sagt, er möchte Formel 1 Weltmeister werden. David, wie sind deine Ziele?
Naja, ich glaube, nach so viel Geld investieren und nach so viel Zeit ist, glaube ich, kein anderes Ziel mehr vorhanden. Das müsste eigentlich klarstehen. Natürlich, das Ziel ist, erstmal in die Formel 1 zu kommen und dann zu schauen, ob man Weltmeister werden kann. Aber so wie wir auch dieses Jahr wieder sehen, ist natürlich ein gutes Team auch wichtig dazu, um Weltmeister zu werden. Deswegen ist, glaube ich, das erste Ziel, erstmal in die Formel 1 zu kommen.
Aber großartig. Also das hören natürlich auch die Väter insofern gerne, als dass man da, wenn man ein klares Ziel formuliert, auch genau darauf zu- und hinarbeiten kann, Ralf. Das heißt, was sind die Schritte? Was können Sie als Papa machen, um genau diesen Weg natürlich so mit der nötigen Zeit und dem Maß auch mitzugestalten?
Naja gut, in erster Linie ist natürlich im Hintergrund passiert ja auch einiges, eben die richtigen Teams finden. Dann ist das Ganze ja auch nicht ganz so günstig. Das war das Nächste. Aber das Wichtigste ist auch der reine Erfolg, weil darüber definiert sich ein Fahrer und darüber definieren sich auch die Teams, die den Fahrer dann wollen. Das liegt ein bisschen an ihm. Wie gesagt, das hat ein bisschen holprig angefangen. Jetzt geht das Ganze in die richtige Richtung. Und ja, jetzt muss man mal sehen. Ist auch eine Entwicklung. Ich sag mal am Anfang, ich denke, das geht eben in anderen Sportarten aus, wo der Vater ein bisschen Ahnung hat. Dann ist das ein bisschen die Diskussion. Dann muss der Sohn auch hier und da mal überzeugt werden von dem, was der Vater noch sieht und vielleicht weiß, was der Sohn am Anfang nicht glaubt. Und dann geht hoffentlich irgendwann die Schere auseinander, wo der Sohn das dann selber erkennt und sich weiterentwickelt und irgendwann zum Vater sagt: Guck mal hier, das und das und das. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Prozess. Und man darf ja bei all dem nie vergessen, wir reden jetzt hier von ja, jungen Erwachsenen oder noch Kinder vor dem Gesetz. Und was denen abverlangt wird, und das muss alles sehr professionell sein, sehr schnell gehen. Und die Geduld ist auch sehr begrenzt der Sponsoren, der Teams. Und deshalb ist da sehr, sehr viel Druck. Die müssen sehr schnell wachsen. Aber trotzdem, in diesem Zeitraum zwischen 16 und 20 passiert ja einem jungen Menschen sehr viel. Und also er muss beides können, er muss sich entwickeln, aber das möglichst rasch und das auch noch ohne Fehler. Ich bin ja mittlerweile auch Journalist quasi, das hat hier heute zwar wenig zu suchen, aber trotzdem, ich bin ja auch da, um die Leute zu bewerten und das kann dann manchmal auch wehtun.
Ja, wie viel Druck verspürst du denn dann, David? Ist dann vielleicht auch der Druck da, den eigenen Vater nicht enttäuschen zu wollen?
Es kommt darauf an, ob er auf der Strecke ist oder nicht. Wenn er da ist, dann schon, ja. Dann wenn es nicht so gut läuft, dann steht er auch mal daneben, sagen wir, da hättest du aber auch was anders machen können, was auch komplett verständlich ist. Aber ja, der Druck ist auf jeden Fall da. Das ist einfach mal so, das habe ich auch gemerkt. Jetzt nach dem ersten Rennen, nach dem ersten Sieg, Entschuldigung. Danach lief es viel besser. Ich konnte mich mehr zurücklehnen, sage ich jetzt mal. Ich hatte bisschen weniger Stress und dann hat das auch auf einmal von alleine funktioniert, ohne mir den Druck zu machen. Ich bin super Runden gefahren, wenig Fehler gemacht und dann konnte ich mir auch selber zeigen, okay, schau mal David, du musst jetzt nicht wie ein Irrer in die Kurve reinfahren, um schnell zu sein, auch mal ein bisschen zurücknehmen und dann funktioniert das schon ganz schön besser.
Aber es ist total nachvollziehbar, wenn man dann mal so ein Etappenziel erreicht hat und dann sozusagen auf einer Stufe angekommen ist, um einfach auch mal so ein bisschen durchschnaufen zu können, weil man eben weiß, okay, das kann einem jetzt auch nicht mehr genommen werden. Das heißt, Ralf, haben Sie es auch so erlebt, dass er sich dann selbst auch sozusagen ein wenig unter Druck gesetzt hat?
Ja, aber das ist ja ganz normal. Jeder Rennfahrer will zeigen, dass er der Beste ist oder glaubt, dass er der Beste ist oder dass er Rennen gewinnen kann. Und das letzte Jahr war halt sehr, sehr schwierig und jetzt fing das alles ganz gut an. Da war halt Pech dabei und dann tendiert man einfach dazu. Ich meine, das ist ja dieser witzige Punkt und der Erfahrung, die ich habe, ich brauche halt oft nur einmal auf so ein Datenset zu schauen und dann sehe ich, leider Gottes, sehe ich dann auch etwas mehr als manch Ingenieur, der da drauf guckt, zumindest in diesen Kategorien, aufgrund meiner Erfahrung. Und dann kommt das eben so zu diesem ja, kleinen Konflikt hin und wieder. Aber wie gesagt, Gott sei Dank, das sind ja diese Prozesse, das ist dann so, dann ist eine Beratung da, dann klappt das auf einmal und dann ja, geht das alles ein bisschen leichter von der Hand und dann macht es natürlich auch mehr Freude, in erster Linie unseren Kindern logischerweise, um das von außen auch zu sehen, dass es dann besser funktioniert. Weil klar, es ist ein gewisses Talent, aber der Rest ist auch, dass man wirklich einen Horizont hat, dass man sich darauf einstellt, dass man versteht, was da passiert, die Zusammenhänge, dass die Arbeit mit dem Team, mit dem Ingenieur, der Ingenieur ist ja quasi der beste Freund in dem Fall, der ist ja wichtiger als die eigene Freundin, Beziehung. Jetzt mal für David gesprochen, ja, der schon länger in der Beziehung ist, als alles andere. Das ist der engste Vertraute, den man hat. Und wenn man das versteht, das gibt eine Einheit, dann findet man auch Performance, mit der man gar nicht gerechnet hätte.
Das ist natürlich eine enorme Vertrauensbasis, die dann ja da auch sozusagen gepflegt wird. Und dann ist ja immer die Frage, wenn man das Beste für seinen Sohn will, wie viel Strenge ist dann da angebracht? Wie viel Löwenpapa? Also wie muss man da auch sozusagen das richtige Maß in der Führung dann haben?
Also Strenge, eigentlich sollte das alles vom Sportler, vom Sohn selbst kommen. Also mein Vater hat mich immer überreden müssen, dass ich aufhöre. Er hat gesagt, lass den Blödsinn sein, mach was Anstrengendes, werde ja nicht Rennfahrer, das funktioniert nicht, ich sollte Koch werden. Mein Vater mein Vater mag nicht gerne Motorsport, der geht lieber angeln, das ist so. Und ich weiß, dass dann mein Bruder in der Formel 1 hat, hat zu mir gesagt, du bitte mach die Kochlehre, weil zwei, das klappt nie. Also, ne, und das war halt so. Und so sehe ich das hier eben auch. Da muss schon Initiative von einem selber kommen. Und dann kommen wahrscheinlich wir Väter mal, und ich glaube, da kann ich auch mal ein Studio reinrufen, hin und wieder, wo man denkt, Mensch, Kerl, jetzt mach doch mal ein bisschen mehr. Irgendwie war das bei uns alles ein bisschen anders. Aber das ist auch, ich glaube, ist auch ein Teil der neuen Generation, ein Teil, was wir auch mitmachen und ich sage mal ein Teil Digitalisierung, wie auch immer. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier und da ein bisschen aktiver waren, ob das besser oder schlechter war, weiß ich nicht. Simulatoren hatten wir auch nicht. Okay, ich finde das Fahren besser als ein Simulator, aber das entwickelt sich in der Formel 1 meines Erachtens nach eh ein bisschen rückwärts, weil das sehen wir jetzt gerade aktuell, dass viele Fahrer gar nicht mehr so richtig, selbst die guten Fahrer, die erfahren, kommen auf neuen Autos nicht klar, weil sie nur im Simulator sitzen und keine Tests mehr haben.
Ja, Amen. Aber wir haben auch ein Testverbot, das hattet ihr damals nicht?
Ja, stimmt.
Ja, das ist leider nicht vergessen.
Ein Testverbot?
Ja, in der Formel 3 ist es tatsächlich so, man glaubt es kaum, also die bezahlen wirklich ein Heidengeld dafür, dass die Jungs nur 6 Tage im Jahr testen dürfen. Nicht okay. mehr und nicht weniger, 6 Tage.
Also das limitiert dann auch. Ich nehme es tatsächlich den Gedanken mit ins Studio. Also die Frage, ob die Jugend von heute sozusagen, ich will nicht als faul das Ganze bezeichnen, aber sollte sie mehr Eigeninitiative bringen, ist das bei euch auch so, dass sie manchmal das Gefühl haben, da muss noch ein bisschen mehr Leistungsgedanke mit rein oder ist es noch auf so einem Spaßniveau?
Ja gut, da kann ich nur beipflichten, das ist bei uns auch nicht anders. Es sind bestimmte Dinge da, die wir anregen, die immer wieder ein bisschen einen Anschub brauchen, die man auch, wo ich sage, das haben wir früher doch anders gemacht, aber das ist eine andere Generation und ich glaube auch, dass jede Generation natürlich an ein Thema anders dran geht und da ist es für mich immer wichtig, irgendwo auch mal auszusteigen und dann bestimmte Dinge mal laufen zu lassen, so wie die sind. Ja, weil mit einer eigenen Motivation komme ich auch wirklich weiter. Und ich glaube, das merken die dann auch und werden sich sicher ihren Weg suchen. Wie komme ich dorthin? Die Einstellung ist heute sicher eine andere, als es früher war. Aber das hat für mich mit Generationen was zu tun.
Mhm. Also wie ist deine Herangehensweise? Muss da der Papa dann oft mal auch wirklich mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber auch ein bisschen antreiben? Oder Wie tauscht ihr euch da aus?
Also ich glaube, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zwischendrin. Natürlich gibt es immer Momente, wo man auch mal diskutiert, ob es jetzt über den Reifen ist oder über die Linie, wie man das Auto fährt oder was auch immer es ist. Aber ich denke, damit das auch so sein sollte, weil immerhin bringt er ja sehr viel Erfahrung mit und hilft damit ja auch sehr viel weiter. Und am Ende vom Tag ist Kritik eigentlich nur das, was einen weiterbringt.
Und da hören wir dann auch gleich noch, was Jos Verstappen bei uns in der Sendung gesagt hatte, wie er das mit seinem Sohn Max, der im Moment in der Formel 1 um die Weltmeisterschaft mitfährt, wie er das so gehandhabt hat. Sehr spannend, bin ich dann auch gespannt auf die Meinungen meiner Gäste. Und dann gucken wir auch noch detailliert in die WRC. Also wir haben ja schon gesagt, das ist eine aufregende Rennserie mit tollen Bildern. Da werden wir uns auch natürlich im Detail damit befassen. Hier im AVD Motor- und Sportmagazin. Bis gleich. Damit sind wir zurück im AVD Motor- und Sportmagazin mit Armin und Fabio Schwarz im Studio. Also Rallye, Vergangenheit und Zukunft, sage ich mal. Und dann haben wir zugeschaltet Ralf Schumacher und Sohn David. Wir haben hier schon viel über Verhältnis Vater, Sohn und Karriereplanung gesprochen. Fabio, es ist wirklich, das muss man einmal für die Zuschauer auch nochmal erklären, du bist 16 Jahre alt, du fährst aber schon seit geraumer Zeit Auto. Und vor allem, wann bist du zum ersten Mal hinterm Steuer gesessen?
Zum ersten Mal mit 8 Jahren ungefähr. Also da bin ich noch auf dem Schoß gesessen, weil ich kam noch nicht mit den Füßen zu den Pedalen und habe quasi nur gelenkt und der Papa hat immer Gas und Bremse gemacht. Und ja, so hat das angefangen.
So, da haben wir jetzt die sensationellen Bilder dazu. Da bist du wahrscheinlich noch jünger. Also ist das der erste Weg? Er wollte das wahrscheinlich unbedingt, oder? Also das ist dann eure Nachmittagsbeschäftigung immer so.
Ja, das war quasi die Freizeitbeschäftigung in Lappland bei unserem Rallye- und Wintertraining. Und er wollte halt immer fahren. Und und hier haben wir quasi das Gegenlenken dann gelernt. Weil in dem Alter lenken die dorthin, wo die hingucken. Also deswegen auch immer die Kommandos, wo er hingucken soll. Und da hat er dann hingelenkt und ich habe das quasi dann mit dem Gas unterstützt.
Okay, das Lenkrad ist größer als der Junge fast, aber also das ist schon erstaunlich. Ich meine, David, wir wissen ja deine Anfänge im Kart, auch bei Ralf, also Kartfahren ist aber ja dann auch tatsächlich noch ein bisschen was anderes. Wann hast du dann, wie ist das bei dir mit Führerschein gewesen und vorher schon am Steuer?
Also den Führerschein habe ich seit 2 Jahren. Knapp jetzt und das erste Mal Kart gefahren bin ich mit, ich meine, 4 war es. 4 Jahre. Also das war auch schon relativ früh. Da kann ich mich aber nicht mehr daran erinnern, so lange ist das schon her. Und dann, ich glaube, richtig, das erste Mal Rennen fahren war, glaube ich, mit 8 ungefähr, oder? 8, 9.
Du warst ein bisschen vor, aber 8 durfte man das
Rennen beide fahren, ja. Ja. Aber das heißt dann, so eine Führerscheinprüfung, die geht dann im Schlaf oder gab es da noch irgendwelche Probleme?
Ja. Das Einzige, was ungewohnt war, war tatsächlich die Kupplung, obwohl ich die schon im Formel 4 hatte, die ist aber ein bisschen anders gewesen, deswegen im Auto das Anfahren war die ersten 2 Male, es war okay, aber es hätte eigentlich besser laufen können. Aber das mit dem Führerschein, der Fahrlehrer wusste nicht, dass ich Rennfahrer bin und wir haben da zuerst so einen Übungsplatz gehabt, um das alles mal auszutesten, weil die natürlich denken, dass ich das erste Mal im Auto sitze. Und der hat mich nur mit großen Augen angeguckt, wie ich denn überhaupt schon so fahren gelernt habe. Dann habe ich ihm erklärt, ja, ich bin Rennfahrer seit so und so vielen Jahren. Ah, okay, das erklärt so einiges, ja, danke.
Nicht gleich einen Donut hingelegt.
Nein, das war ein Frontantrieb, ein Golf, damit ging es nicht.
Aber man sieht, das hilft also dann auch für deine Führerscheinprüfung, wenn die mal ansteht, da musst du dir wahrscheinlich keine Sorgen machen. Eher auch die Frage mit 16, wie viel der normalen Jugend kannst du mitleben? Also sozusagen im Freundeskreis sind das alles Motorsport-Freaks. Musst du am Wochenende auf gewisse Dinge verzichten, die sonst ein 16-Jähriger mitnehmen würde?
Also Freundeskreis, ein paar Freunde, die natürlich auch Motorsport begeistert sind, aber natürlich gehen manche Freunde aus und trinken ein oder was weiß ich. Aber jetzt mit Corona ist das jetzt eh nicht so stark. Von dem her, ja, für mich war eher jetzt Urlaub das Thema. Ich arbeite ja, wie du vorher gesagt hast, nebenbei.
Ja.
Und ich glaube, ich habe schon Hälfte von dem ganzen Urlaub weg dieses Jahr und war noch nicht einmal im Urlaub. Von dem her, da muss ich aber auch meinem Chef, dem Markus, danken und meinem Meister, dem Jan. Die helfen mir da sehr bei und die unterstützen mich da immer, wenn ich Urlaub brauche.
Aber das ist natürlich interessant. Das heißt, wie viel, also fehlst du übermäßig dann viel natürlich durch deine Renn-Action? Muss da der Papa manchmal irgendwie drauf achten, dass da alles noch die richtigen Bahnen geht und die Ausbildung nicht sozusagen hinkt?
Na, ich glaube, da haben wir einen ganz wichtigen Part, das ist unsere Mama und die schaut dann schon drauf, damit die 2 Männer hier nicht in ihrer Planung über die Stränge schlagen.
Okay, ich verstehe, aber da hat man tatsächlich noch einiges, was man links und rechts auch noch beachten muss. Ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir uns ein bisschen genauer angucken, was sich in deiner sozusagen angestrebten Rennserie für die Zukunft, in deiner Traumserie so gestaltet, in der WRC, in der du ja dann mal Champion werden willst. Und da sorgen nämlich momentan auch diverse Söhne schon von ehemaligen und erfolgreichen Rennfahrern für Furore und vor allem die jungen Wilden setzen sich da gerade ziemlich durch.
Die FIA Rallye WM 2021 wird Ihnen präsentiert vom Toyota GR Supra.
Es gehört jede Menge Mumm dazu, sich hinter das Steuer eines knapp 400 PS starken Rallye-Autos zu setzen. Einer, dem das quasi in die Wiege gelegt wurde, ist Kalle Rovanperä. 20 Jahre alter Finne, Sohn des WRC-Piloten Harri Rovanperä. Dieser setzt seinen Sohn bereits mit 6 Jahren ins Rallye-Auto. Seine Unterstützung ist nicht, dass er mir hilft oder Dinge zeigt, das war nie der Fall. Er ist einfach nur da, wenn ich ihn brauche. Ebenfalls im Blut hat Oliver Solberg das Rallye-Fahren. Sohn vom 2003er Weltmeister Petter. Oliver debütiert 2021 in der WRC bei der Arctic Rally Finnland, wird am Ende starker Siebter. Ja, das war extrem schnell. Ich musste erst ein Gefühl dafür entwickeln. Das Gripniveau auf Spikes ist extrem hoch. Ich war noch ein bisschen vorsichtig, aber ein solches Auto zu fahren ist ein Riesenspaß. Ich sammle auf jeden Fall noch Erfahrung. Beim nächsten Event, bei der Premiere der Croatia Rally auf dem Asphalt rund um die Hauptstadt Zagreb, feiert ein weiteres Talent sein WRC-Debüt. Der Franzose Adrien Fourmeau im Alter von 25 Jahren. Aber erst seit 4 Jahren im Rallye-Sport. Es ist eine tolle Möglichkeit, die sich mir hier bietet. Ich habe erst vor 4 Jahren mit dem Rallye-Sport angefangen. Ich freue mich auf diese Rallye und bin gespannt, wie meine Pace hier sein wird gegen die Topstars. Einige sind Idole für mich. Vor 4 Jahren habe ich sie noch als Fan bejubelt und jetzt fahre ich gegen sie. Total verrückt. Mein Ziel ist es, mein Tempo zu verbessern und die Lücke zu den großen Jungs bis Sonntag einigermaßen zu schließen. Es ist wirklich eine große Chance für mich. Pures Vergnügen. Das Auto macht Riesenspaß, es fährt sich sensationell. Ich will Spaß haben und das ist echt cool. Adrien Fourmeau unterstreicht sein Talent und wird beim Debüt sensationeller Fünfter. Auf der Safari Rally Kenia wird ihm dieser Ausritt als Abkürzen ausgelegt und er bekommt eine Zeitstrafe. Ansonsten hätte er mit Gesamtrang 4 sein bestes Ergebnis bislang eingefahren. Aber er holt auf der 16 seinen ersten Wertungsprüfungssieg für sich und sein Team M-Sport. Was für eine steile Lernkurve. Die verzeichnet auch der Japaner Takamoto Katsuta, mittlerweile 28 Jahre alt, Sohn von Papa Norihiko, japanischer Rallye-Pilot und im Juniorprogramm von Toyota. Bei der Safari Rally Kenia bekommen Taka und Co-Pilot Daniel Barrett Standing Ovations. Komplettieren sie doch als Gesamtzweite den 3. Doppelsieg 2021 für Toyota hinter Weltmeister Sébastien Ogier. Für Takamoto Katsuta ist es das erste Podium in seiner erst 2. kompletten WRC-Saison. Das Ganze toppt aber dann zuletzt in Estland der 20 Jahre alte Kalle Rovanperä mit seinem Premierensieg. Er gewinnt als jüngster Rallye-Pilot aller Zeiten einen Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft. Eine Bestmarke, die bis dahin sein Teamchef Jari-Matti Latvala gehalten hat. Ein Moment für die Geschichtsbücher, die auch Papa Harri Rovanperä zu Tränen rührt. Schließlich genießt Rallye-Sport in Finnland Kultstatus. Und es ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt.
Die FIA Rallye WM 2021 wurde Ihnen präsentiert vom Toyota GR Supra.
Ja, das können wir aber mal deutlich belegen hier heute in unserer Sendung. Fabio, sind das sozusagen dann für dich momentan die Vorbilder?
In manch Hinsicht, ja. Andererseits den Kalle und den Oliver kenne ich persönlich. Ich weiß noch, mit dem Kalle bin ich früher am Serviceplatz rumgelaufen und habe rumgespielt. Oder wir waren bei ihm im LKW und da hatte er so ein kleines Cross-Car, mit dem er sehr früher gefahren. Das ist wie ein Kart bloß als Buggy. Und dann hat er das im LKW einfach angemacht und der komplette LKW ist voll in Rauch aufgegangen. Also wir haben da recht vieles erlebt und ja, deswegen ist auch lustig, wenn man jetzt natürlich ihn auch beim Fahren sieht und auch gegeneinander oder noch nicht gegeneinander, aber auch bei der gleichen Rallye mal ist und ja, das ist schon recht spaßig.
Das heißt, ihr habt da irgendwie gemeinsam rumgeblödelt und irgendwie Schabernack getrieben?
Ja, schon ein bisschen.
Gehört dazu, auf jeden Fall. Wir haben auch in dem Beitrag nochmal rausgestellt gerade, dass Finnland, vor allem eben auch Skandinavien, so die Rallye-Region, auch was jetzt den Nachwuchs betrifft, ist. Nicht von ungefähr habt ihr eine Rallye-Schule auch in Lappland. Warum ist das gerade so verortet dort dann eben in den skandinavischen Ländern?
Ja, zunächst ist es so, dass in Skandinavien natürlich sehr lange auf Schnee und Eis gefahren wird, weil es einfach einen langen Winter hat. Die Nebenstrecken sind im Sommer alle Schotterwege. Man fährt sehr viel auf losen Untergrund und man kann natürlich um jede Farm rum, hat irgendein finnischer Waldbauer, der hat seine Strecken. Und genau der Kalle bzw. der Harry ist ja zu meiner Zeit damals mit mir in der Rallye-Weltmeisterschaft gefahren. Und ich wusste, dass der sehr früh seinen Sohn schon wirklich um den Bauernhof rumdriften ließ, mit einem alten Toyota Corolla heckgetrieben. Und die hatten die Möglichkeit. Und das hat man natürlich jetzt in Deutschland weniger, weil man doch hier weniger Fläche hat, wo man das wirklich tun kann. Wir haben Gott sei Dank eine eigene Strecke im Betrieb in der Nähe von Oschersleben mit der Area 39. Dort haben wir Schotterstrecken angelegt, weil die Rallye-Weltmeisterschaft, man hat es an den Bildern schon gesehen, überwiegend auf Schotter ausgetragen wird, auf losen Untergrund oder eben auf Schnee. Und es ist einfach wichtig, dieses Gleiten vom Fahrzeug früh zu lernen, wie man beim Fabio vorhin gesehen hat, mit dem Gegenlenken, ja. Damit man auch dieses Gefühl mitnimmt. Und da haben natürlich alle Skandinavier den Vorteil, umso früher die hinter das Lenkrad kommen und diesen Gleitbelag auch einmal schon kennen, umso mehr Vorsprung haben die natürlich, ja, wenn es einmal im Wettbewerb geht.
Aber da geht es wieder darum, wie kann man eben da den Nachwuchs fördern? Was braucht es da für Ressourcen? Gerade im Rallye-Sport sind wir da anscheinend in Deutschland nicht so ideal aufgestellt. Und Ralf an der Stelle, wenn man dann auch im Formelsport guckt, wie man da eben den Nachwuchs fördern kann, da musst du dann auch sozusagen ein eigener Rennstall dann auch mal herhalten, einfach um da sozusagen auch Möglichkeiten zu schaffen, den Sohnemann reinzuhieven? Oder wie schwierig ist das, wenn man das vergleicht auf den Formelsport? Klar, da gibt es viel mit Kartbahnen etc., aber dann braucht es ja doch ein bisschen mehr Ressourcen.
Naja gut, in erster Linie ist es bei uns, glaube ich, ein finanzielles Thema, weil wir haben in Deutschland schon noch den Vorteil im Gegensatz zur Rallye. Wobei, da muss man auch eine Lanze für den ADAC brechen, der das wirklich jahrelang sehr stark unterstützt hat. Ich war ja auch im ADAC Stiftung Sport mit im Stiftungsrat. Da sind schon einige Gelder hingeflossen. Das Problem war nur, dass alle Hersteller irgendwann da den Stecker gezogen haben, leider Gottes, aus was für Gründen auch immer, was sehr schade war. Bei uns ist so, klar, ich habe zwar ein eigenes Team mit der Formel 4, mit Gerhard Unger zusammen, der Sebas Racing, aber das wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, aber es gibt schon gute Teams, gute Möglichkeiten. In Deutschland ist das Ganze leider auch wieder ein bisschen schwerer geworden. Wir stehen uns da manchmal selbst im Weg. Das ist einfach, wir haben sämtliche Sportarten, viele Sportarten werden gefördert, auch vom Staat finanziell, Motorsport überhaupt nicht, leider Gottes. Und dementsprechend sind das alles bei Kartbahnen oder bei so Sportarten wie Rallye ist es wirklich auf irgendwelche Verbände oder kleine Sponsoren angewiesen. Das macht das ganze Leben natürlich für uns alle schwer.
Ja, David, siehst du es demnach auch in gewisser Weise als Glück, als Privileg an, dass du da sozusagen leichter eine Ebene vorgefunden hast, auf der man da eben dann im Motorsport auch aufbauen konnte?
Naja, finde ich jetzt eine schwierige Frage, muss ich sagen. Einfacher würde ich nicht sagen, nur ja, ich bin auch quasi an der Kartbahn aufgewachsen, konnte dadurch auch viel fahren, nur seit dem Formelsport ist es auch eine finanzielle Sache. Man kann jetzt nicht jeden Tag hoch und runter fahren, das kostet nämlich schon leider sehr viel Geld und um das zu machen, braucht man viele Sponsoren. Jetzt im Moment geht es sowieso nicht mehr mit dem Fahren, durch das Testverbot der Formel 3, genauso in der Formel 2 dasselbe und daher naja, denke ich, dass es für alle gleich ist, jetzt in den höheren Serien.
Das zeigt aber auch, dass dem Nachwuchs Armin auch schon bewusst ist, sozusagen, was da dahinter steckt. Motorsport, dass es eben nicht nur Spaß ist und man da ja sozusagen früh hinterm Steuer sitzt, sondern dass da entsprechend die Ressourcen, die Gelder da sein müssen. Also das höre ich jetzt eben bei beiden auch raus. Dieses Bewusstsein wird, glaube ich, früh auch geschaffen.
Ja gut, wie der Ralf richtig sagt, das kostet alles Geld. Die Fahrzeuge werden alle nach Kilometerpreis berechnet, also gerade ein Rallye-Fahrzeug, inklusive Reifen und allen Reisekosten und allen drum und dran kostet so eine Rallye sehr viel Geld. Und diesbezüglich muss man natürlich gucken, wo lege ich das Geld an? Geht man in den Wettbewerb oder geht man zum Testen? Wir hätten die Möglichkeit zu testen, was wir auch tun auf unserem eigenen Gelände, so oft es möglich ist. Aber nichtsdestotrotz kostet es auch Geld. Wir brauchen für die Fahrzeuge Wartung und so weiter. Und da ist natürlich jegliche Unterstützung, wäre natürlich toll. Wir sind jetzt nach wie vor ein tolles Industrieland, ein tolles Autoland auch. Ich kann es nur bestätigen. Die letzten Jahre haben sich doch dahin sehr gewandelt. Ich habe aber eins festgestellt, damit sehr viele junge Leute kommen, mal schnuppern, wie funktioniert es mit dem Rallyefahren, haben sehr viel Vorahnung aus dem Simulator raus. Und da muss ich sagen, ich bin der Generation, ich kann keinen Simulator fahren, weil mir fehlt dann ganz einfach dieses Parameter, wenn das Auto sich bewegt, das Auto gibt mir ein Gefühl, der Simulator nicht. Die jungen Leute, die bekommen aber schon ein Streckengefühl, die haben schon eine Vorausahnung, was kommt jetzt und so weiter, kommen ins Auto und bekommen nochmal ein Parameter vom Auto und sind da eigentlich schon viel besser vorbereitet. Also das ist von meiner Zeit zur Jetztzeit, muss ich sagen, ein Riesenvorteil.
Wie oft sitzt du im Simulator?
Ich habe so einen kleinen selber daheim, von dem her, da verbringe ich doch sehr viel Zeit. Es ist nicht wie bei der Rundstrecke, wo jetzt zum Beispiel der David, wenn er sagt, er ist jetzt morgen am Hockenheimring, fährt er 100 Runden am Hockenheim. Aber man hat ungefähr so, wenn ich jetzt nach Lettland gehe, weiß ich fahre jetzt die Polenstrecke, weil Polen ja auch sehr schnell ist. Ja. Von dem her im Rallysport nicht ganz so einfach, aber es ist schon sehr hilfreich.
Das stimmt. Also Simulator in jedem Fall ein Tool, das ja wirklich gerne genutzt wird und auch sehr viel bringt. So, wir wollen hier im AVD Motor- und Sportmagazin auch noch auf andere Rennserien blicken, wie wir das hier gewohnt sind. Und Ralf Schumacher kennt sich ja ohnehin bestens in der DTM aus, ist da auch gefahren von 2008 bis 2012. Und wir wollen jetzt aktuell auf diese Saison blicken. Drittes DTM-Rennwochenende im belgischen Zolder, was sich da so ereignet hat.
Großer Jubel bei Kelvin van der Linde und seinem Team. Van der Linde sichert sich beim Samstagsrennen in Zolder den ersten Platz vor Teamkollege Mike Rockenfeller. Ein Doppelsieg für Abt Sportsline. Das Rennen beginnt auch gleich mit einem großen Knall. Kurz nach dem Start kommt es zu einem Massencrash, bei dem unter anderem der vor dem Rennen Meisterschaftszweite Liam Lawson ausscheidet. Danach entwickelt sich schnell ein Dreikampf zwischen Van der Linde, Rockenfeller und Alex Albon. Doch besonders Albon unterlaufen Fehler und Missgeschicke. Der Alpha Tauri F-Course-Pilot wirkt erst seinen Wagen beim Pitstop ab und erlaubt sich dann auch noch einen Fehler in der Schikane. Am Ende reicht es nur für Platz 3. Kelvin Van der Linde hingegen darf jubeln und baut seine Meisterschaftsführung weiter aus. Riesenjubel bei Marco Wittmann. Der zweimalige DTM-Champion beschert nicht nur sich selbst, sondern auch BMW den ersten Saisonsieg. Wittmann startet am Sonntag in Zolder von der Pole und lässt sich auch von einer frühen Safety-Car-Phase nicht beeindrucken. Philipp Ellis dreht hier Vincent Abril direkt nach dem Start. Aber auch nachdem das Rennen wieder freigegeben ist, bleibt Wittmann vorne und dominiert das Feld von der Spitze weg. Hinter ihm kommt der Österreicher Lukas Auer auf Position 2 ein, aber sein Mercedes-AMG-Team Winward war zu früh zum Boxenstopp angerückt. Aus Sicherheitsgründen ist das nicht erlaubt und so bekommt Auer eine 5-Sekunden-Strafe aufgebrummt und wird nur Fünfter. Nutznießer sind Maximilian Götz, der dadurch auf Platz 2 aufrückt, und Liam Lawson. Der Australier kommt durch seinen dritten Platz wieder näher an den meisterschaftsführenden Kelvin van der Linde heran und liegt nur noch 21 Punkte hinter dem Sieger des Samstags. Für Marco Wittmann ist es bereits der 13. Sieg in einem DTM-Rennen. Er verbessert sich damit auf Position 4 im Meisterschaftsranking.
Also, das bleibt da richtig schön spannend in der DTM, in diesem neuen Gewand in der aktuellen Saison. So, an dieser Stelle darf ich die Frage an Ralf richten, der uns nämlich, dann verlässt in dieser Sendung. Noch ein bisschen was vorhat heute Abend, Ralf, wie?
Also wir sprechen ja über Generationen. Es wird ja auch mal Zeit, den Staffelstab da weiterzugeben. Dieter und David sind für mich jetzt. Und deshalb werde ich mich jetzt schön verabschieden. Ich habe auch noch ein paar Gäste hier, es tut mir leid. Denen muss noch ein Glas Wein trinken. Ich weiß ja, ich mache ja auch selber Wein und da muss ich mich jetzt gerade drum kümmern.
Na, aber das zeigt doch, irgendwann sind dann die Söhne, der Nachwuchs auch soweit, die Dinge dann alleine zu bewältigen. Also bei uns.
Der wird im Oktober 20, ist alt genug.
So, eben.
Krieg schon wunderbar. Hin.
Ralf, also an dieser Stelle noch einen schönen Abend mit den Gästen. Danke fürs Gespräch. David, du bleibst unbedingt gerne noch bei uns. Wir machen eine kurze Pause. Super. Und dann bleiben wir hier in diesem Kreise noch ein Weilchen zusammen und haben noch schöne Themen. Also, liebe Zuschauer, bleiben Sie bei uns. Cool. So, jetzt könnt ihr mir mal sagen, heißt das jetzt diese Teppiche, ne, auf denen man da mit den Autos für Kids, ne, die man so zu Hause im Kinderzimmer hat und da ist irgendwie eine Strecke drauf und dann kann man da mit dem Auto. Heißt das jetzt Straßenteppich oder Autoteppich? Wisst ihr nicht, Quiz.
Keine Ahnung.
Straßenteppich. So, das ist die genau richtige Antwort. Was brauche ich so einen läppischen Teppich zu Hause? Ich fahre das selber. Genau. Aber David, jetzt mal kurz, du hast doch jetzt Sommerpause. Wie gestaltet die sich bei dir? Also hast du wirklich Pause?
Ja, tatsächlich schon. Also jetzt von der Rennstrecke bin ich jetzt erstmal weg.
Das heißt, du machst aber jetzt auch einfach mal Urlaub hier mit Freundin und weiß ich nicht. Also
Nein.
Das nicht.
Training jeden Tag, sechsmal die Woche.
Ach Gott.
Also okay. So, Fitnessstudio zu Hause.
Also nichts mit Urlaub.
Ist ja nichts Großes. Dauert 1-2 Stunden, dann bin ich fertig. So die 2 Stunden investiere ich gerne im Tag. Dann kann ich mir auch abends mal eine Kugel Eis erlauben. Cool. Dann wird es nicht mehr. So, ich habe zum Glück sowieso kein Problem.
Ja,
so, und die Kraft brauche ich sowieso. Ich brauche viel Nackenmuskulatur. Wie auch,
du weißt du was, lass uns das gleich noch auch in der Sendung. Ich finde das super spannend. Ich glaube, den Zuschauer interessiert es auch, wie du sozusagen jetzt gerade deine Zeit vertreibst und dass du halt da echt trotzdem im Trainingsplan bleiben musst, aber den Vorteil hast, dass du dir dann auch ab und zu mal was gönnen darfst.
Das geht schon mal. Also ich meine, ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich meine, am Ende des Tages bin ich auch noch jung und so. Ich kann auch noch mein Leben ein bisschen genießen, so wenn ich mal ein bisschen Freizeit habe.
Ja,
so, Alkohol muss jetzt nicht sein, aber ich glaube, mal ein Glas Wein zum Abendessen, ich glaube, da hat keiner ein Problem mit.
Also ich
selbst
glaube,
mit 16 glaube ich noch nicht.
Ja,
oder?
Um ehrlich zu sein, mit 16 noch nicht, oder?
Nein, mit 16, wieso? Mit 16 ist ja erlaubt.
Mit 16 ist ja erlaubt. Oder
Bier.
Aber ich glaube, ich weiß nicht, trinkst du?
Ab und zu mal.
Ab und zu ist okay. Doch,
ich glaube, es gibt keinen Jugendlichen, der nicht ab und zu mal ein bisschen Alkohol trinkt.
Du hast recht.
Man muss es ja nicht übertreiben.
Und außerdem, und das war ja eigentlich noch ein Thema, das ich ansprechen wollte, eigentlich ist es ja total wichtig, ich habe mir das jetzt auch in der Corona-Zeit gedacht, die Jugend, also die jetzt eigentlich so, was weiß ich, Abi-Jahrgang oder was weiß ich, wenn du eigentlich mal eine Phase hast im Leben, wo du wirklich Gas geben kannst, darfst und eigentlich musst, weil danach, wenn dann irgendwie Berufsleben etc. anfängt, hast du das alles nicht mehr. Ich glaube, wenn man das in den Zeiten so gar nicht macht, dann holt dich das wahrscheinlich schon irgendwann ein. Weiß ich nicht.
Wir haben ja Tochter noch zu Hause und die hat das jetzt im vollen Zuge mitbekommen.
Genau das,
ja.
Oder?
Ja.
Die hätte jetzt
genau
gerne irgendwie um die Häuser gezogen.
Ja.
Wow.
Ja. Das war schon tough.
Ja, das glaube ich.
Also ich war das letzte Mal irgendwo draußen, das war an meinem 18. Geburtstag. Da habe ich das letzte Mal Party gemacht mit Freunden.
Ja, krass.
Aber davor
wann
auch
war das?
Das also ist vor 2 Jahren im Oktober war es.
Also 2019
im Oktober.
Das ist eine lange Zeit, du. Puh.
Na, aber ganz ehrlich, also
ja, sonst ab und zu mal ein Glas Wein oder so.
Alter, aber ich würde auch gern abends mal ein bisschen länger als irgendwie bis 21 Uhr nur ein Vino trinken. Ich war auch schon lange nicht. Also ich vermisse es, um echt zu sein, auch ich gehe auch gerne irgendwie mal tanzen oder weiß ich nicht. Gar nichts. Man ist so total eingerostet.
Mhm.
Ja. Na gut.
Also ich bin da überhaupt nicht so ein Mensch. Also ich habe nie, ich war nie ein Partymensch. Ich bin auch gerne alleine. Ich bin lieber zu Hause okay. mit ein paar Freunden
okay.
und trinke hier ein Glas Wein oder auch mal eine Flasche Wein. Mein Gott, ist ja auch nichts dabei.
Ja.
Aber so wirklich Party war noch nie wirklich mein Favorite. Also ich finde vielleicht, keine Ahnung, vor Corona vielleicht ein, zwei Mal im Jahr irgendwo Party machen gewesen mit Freunden. Das war vielleicht mal zu einem Geburtstag oder was weiß ich, Silvester oder sowas, aber sonst auch nie. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Kappe nicht gerade ist.
Mhm. Warte, wir gucken.
Geht mir ein bisschen am Arsch.
Die ist.
So.
Ne, super, jetzt ist sie doch 1A. So.
Passt schon. Ah, danke.
Nee, top. Ja, cool, aber dann hast du ja den Vorteil, dann vermisst du ja gar nicht so viel, umso besser. Profisportler.
So sieht's aus.
Profisportler. Also jetzt muss ich aber einmal kurz, nachdem wir ja heute eine kurze Sendung haben, auch für dich, David, unsere Sendung geht ja heute nur bis 23 Uhr. Also ich muss schon sagen, wenn wir hier...
Das ist ja in 5 Minuten vorbei.
So, eben, du musst jetzt über deine letzten, überlege dir deine letzten Worte gut. Was willst du der Nachwelt?
Ich wünsche jedem eine gute Nacht.
Was willst du der Nachwelt?
Ich bin schon müde, mir kommen schon die Tränen.
Aber wir haben ja noch einen, ich muss tatsächlich jetzt einmal kurz mit der Regie oder mit meiner Sendeleiterin Claudia mich abstimmen. Claudia? Oh, die hört auch schon nicht mehr zu. Claudia Ferruth?
Ich weiß dann auch schon.
Hallo? Ist noch irgendjemand...
Sie schlafen auch schon halb.
Ist noch irgendjemand konzentriert? Liebe Regie?
Die sind alle schon weg. Ich habe keine Lust mehr.
Eineinhalb? Nee, ganz ehrlich, nicht eineinhalb, sondern bitte einmal kurz, was wir jetzt noch machen. Ja, ich meine, weil David gerade schon gesagt hat, ist ja nur noch 5 Minuten. Also wenn wir noch was besprechen wollen...
Ja, 7.
Nee, nicht die Jugend. Aber hatten wir eigentlich schon, na gut. Ja, von mir aus, okay. Und die Service, macht's dann gar nicht. Doch, komm, die hauen wir jetzt noch. Dann sag du, wir fügen uns. Also David fügt sich auch, wenn wir jetzt sagen, wir haben keine Zeit. Okay. Also David, dann erzählst du uns das jetzt bitte nochmal, dass du sowieso nie der Oberparty-Hengst warst. Und
habe ich kein Problem mit.
Nee, ich frage dich jetzt nochmal nach deiner Sommerpause. Und dann kannst du auch erzählen, wie es bei dir weitergeht. Das ist sehr gut. Noch 30 Sekunden. Ja.
Rallye 2.
Fühlt ihr euch noch wohl? Seid ihr alle noch? Noch für 5 Minuten müsst ihr jetzt noch aufnahmefähig sein.
Das schaffen wir.
Okay. Und damit sind wir zurück im AVD Motor- und Sportmagazin mit dem ehemaligen WRC-Fahrer Armin Schwarz und seinem Sohn Fabio, der auch schon Rallye fährt, und mit Formel-3-Fahrer David Schumacher. David, im Moment Sommerpause. Wie gestaltest du die?
Naja, wirklich Pause kann man so sagen, ja. Also jetzt im Moment ist es erstmal Pause von der Rennstrecke, ja, aber zu Hause geht es natürlich weiter. 6-mal die Woche bin ich hier im Fitnessstudio, sonntags habe ich dann mal Pause, dann kann ich mir auch ein Eis erlauben, mal am Mittag, wenn es warm wird. Aber ja, wirklich viel ist im Moment nicht zu tun, außer wirklich Training und vielleicht auch zu Hause ein bisschen am Simulator fahren. Durch Corona ist das mit dem Ausgehen sowieso nicht wirklich da im Moment, aber ich war wirklich sowieso nie ein Partymensch, deswegen vermisse ich das nicht. Das letzte Mal war ich irgendwo, habe ich ein bisschen Party gemacht, das war meinem 18. Geburtstag, aber sonst wirklich nicht so oft. Das ist nicht meine Welt.
Profisportler durch und durch, würde ich da sagen. Nur sonntags ist mal ein Eis erlaubt, habe ich vernommen, und partymäßig sowieso nicht so interessiert. Fabio, wie ist es bei dir? Du bist ja auch gerade sozusagen Mechatronik-Ausbildung, dann fährst du Rallye und mit 16 wahrscheinlich partymäßig schon ein bisschen interessiert, oder?
Ehrlich gesagt, gleich wie der David. Also ich habe eigentlich nie so viel Party gemacht, und dann kam Corona, da war eh nichts los. Von dem her, ich fokussiere mich eher jetzt auf den Job und aufs Rallyefahren und das Ziel.
Das heißt, was steht jetzt für euch in der nächsten Zeit an, Armin?
Ja, wir haben in 14 Tagen die nächste Rallye wieder in den Baltikländern, also dieses Mal in Estland, mit einer Rallye, eine sehr schnelle und anspruchsvolle Rallye. Und so wie es aussieht, kann der Fabio dort das erste Mal mit dem Rallye 2 Auto fahren. Also ist die Kategorie unter WRC. Also da geht es dann wirklich richtig vorwärts. Oh. Und wir haben jetzt hier 2 Tage getestet, vergangene Woche. Und das hat er sehr gut gemacht. Und jetzt warten wir auf die Freigabe von dem Verband. Und wenn wir die bekommen, dann wird er dort das erste Mal mit einer richtigen Rakete fahren.
Ach, guck mal an. Das ist ja doch ist ja im ganz schönen Eiltempo jetzt hier die Karriere voran, oder?
Ja, ich muss auch sagen, vielen Dank an die ganze Organisation vor Ort im Baltikum, damit das so möglich ist. Ich denke, das hilft wirklich vielen Sportlern sehr, sehr weiter und ist eine große Hilfe.
Ja, David, und dann haben wir in der Sendung auch schon besprochen, also diese Saison läuft gut. Erster Rennsieg und ein paar Mal hintereinander in die Punkte gefahren. Was erwartest du, erhoffst du jetzt dann eben anschließend fürs nächste Rennen?
Naja, der erste Rennsieg war es nicht. Es war der erste in dieser Serie.
In dieser Serie, natürlich, in dieser aber, Serie.
Ja,
das habe ich genauso gemeint, natürlich.
Aber naja, ich denke, das Wichtigste ist einfach, konstant zu bleiben. Es geht nicht immer darum, dass man jedes Rennen gewinnen muss. Es geht darum, konstant zu sein und am besten so viele Punkte wie möglich mitzunehmen aus einem Wochenende. Dadurch, dass wir jetzt Reverse Grid haben, auch dieses Jahr, was bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, ich fahre auf Pole Position, dann starte ich im ersten Rennen vom P12. Dadurch ist das Fenster ein bisschen weiter offen, was das Qualifying angeht. Dadurch, dass wir dieses Reverse Grid haben, kann es auch mal sein, wenn man nicht so gut dabei ist im Quali und mal vielleicht in die Top 10, untere Top 10 kommt, was trotzdem nicht schlecht ist, hat man trotzdem noch gute Chancen, in den ersten beiden Rennen gute Punkte mitzunehmen. Deswegen denke ich einfach nur, dass es das Wichtigste ist, in den Top 10 zu bleiben im Qualifying und dann konstante Rennen, keine Unfälle, keine Fehler machen und dann vielleicht noch ein paar Podiums mitnehmen oder vielleicht sogar noch einen Sieg.
Ja, also genau, dass der Zuschauer das natürlich auch mitbekommt. Also natürlich schon auch erfolgreich Formel 4 gefahren, dann Formel 3, jetzt die zweite Saison. Aber man merkt auch, du strahlst eine gewisse Gelassenheit aus. Also merkst du auch selbst, dass du jetzt nochmal deutlich mehr angekommen bist?
Auf jeden Fall, ja. Wie schon gesagt vorhin, der Sieg hat mir mental am meisten geholfen, mehr als alles andere. Und ich glaube auch, das hat dem Team, zumindest meinem Ingenieur und meinem Teamchef, nochmal so einen extra Kick gegeben, dass sie nochmal mehr machen, als sie schon ohnehin tun. Ich denke, das hat einfach dem ganzen Team, der ganzen Mannschaft auch von meiner Seite aus geholfen.
Und wir drücken natürlich weiterhin ganz fest die Daumen für eine erfolgreiche Karriere. Die Ziele haben wir ja hier klar formuliert in der Sendung. Und ich möchte mich bedanken bei der tollen Runde. Ralf Schumacher war ja, also der Papa, auch lange Zeit hier mit dabei. Jetzt geht's zu den Gästen, für dich wahrscheinlich auch, David. Also noch einen schönen Abend in der Gemeinschaft. Und hier natürlich an die Familie Dankeschön. Schwarz auch herzlichen Dank für den Besuch. Zum ersten Mal im TV-Studio, aber man hat von Nervosität nichts gemerkt. Also schon richtig abgezockt. Das heißt auch dir viel Erfolg in der Karriere. Und das war's für heute Danke. Von uns. Das AVD Mutter und Sportmagazin gibt's dann wie immer nächsten Sonntag wieder um 21.45 Uhr. Tschüss, schönen Abend.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.